Holst du dir eigentlich den Bild-Wedding Pass fürs Wochenende?
Ich habe eigentlich schon alles gesehen, was ich sehen musste. Ich habe mir die standesamtliche Hochzeit live angeschaut von Mike und Leila.
Wirklich? Okay, und auf einer Skala von Cosimo und Matthias und Hubert, wie war die Hochzeit?
Also, ich habe die nicht geschaut, es war gelogen gerade, aber
krass.
Ich bin immer ganz begeistert, weil ich habe ja die Bild-App und für mich ist die Bild-App auch die meistgenutzte Nachrichten-App, kann ich jetzt mal hier sagen. Und da bekommt man ja wirklich immer Push-Benachrichtigungen, neben halt irgendwie Keller in Indien überflutet, dann kommt irgendwie Automobilhersteller, meldet 30.000 Entlassungen und dann kommt Mike, Riesendrama mit dem Schwiegervater. Also, das ist so die Reihenfolge. Von daher, ich bin jetzt gar nicht sicher gewesen, ob das schon diese Woche, dieses Wochenende ist, aber dann werde ich natürlich zuschauen. Du auch?
Nee.
TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone.
Und damit einen wunderschönen herzlichen, guten Tag natürlich.
Gottes Willen. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an alle, die heute Geburtstag haben, am Datum einsetzen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Schön, dass es euch gibt. Und schön, dass es uns gibt. Schön, dass wir wieder da sind mit einer neuen Folge, die einiges geboten hat. Unter anderem den heutigen Gast. Sie ist sie ist mehrfache Weltmeisterin im Mensch, ärgere dich nicht. Hier ist Nathalie.
Hi.
Ja, ich kann es jetzt sagen an der Stelle, Nathalie, ich trete an im Januar bei der Deutschen Meisterschaft im Mensch, ärgere dich nicht.
Oh mein Gott, ich wusste schon immer, dass das irgendwann auf dich zukommt.
Ja, also ich habe das...
Ich habe es gesehen in meinen Karten.
Das ist wirklich eigentlich so ein bisschen, also meine sehr gute Freundin Aileen hatte Geburtstag, die hatte ihren 30. Geburtstag und ich habe das Beste... Genau, ich habe das beste Geschenk gesucht, was mir so einfällt, hat mir monatelang Zeit gelassen. Und dann hat mich tatsächlich unter anderem dieser Podcast und, sag ich mal, das, was ich für diesen Podcast nur mal so gucke, dazu inspiriert, was ich ihr schenke. Denn wir schauen ja schon seit Ewigkeiten Bella Italia Camping auf Deutsch. Und das habe ich sogar hier im Podcast damals vorgelesen, als die Staffel angekündigt wurde. Und dann haben Andi und ich das immer geguckt. Und da gibt's in der aktuellen Staffel einen Typen, diesen Rauchentwöhnungstypen, der hat dieses Jahr auf dem Marina di Venezia die erste irgendwie italienische Meisterschaft im Mensch ärgere dich nicht durchgeführt. Und dann hat er im Laufe von Bella Italia gesagt, dass er immer wieder antritt zur Weltmeisterschaft. Und dann habe ich ja, während ich geguckt habe, die ganze Zeit so gegoogelt, Weltmeisterschaft, warum kann da so ein Typ einfach so teilnehmen? Also was hat der für eine Qualifikation und so? Und da habe ich gesehen, ja, diese Weltmeisterschaft ist total open. Also da kann man einfach teilnehmen. Die ist aber leider nicht in dem Zeitraum, der jetzt für den Geburtstag Sinn ergeben hätte, die Weltmeisterschaft. Dann habe ich auch weitergeschaut und die deutsche Meisterschaft, die in der Nähe von Dresden im Januar abgehalten wird, die ist auch open for everyone. Und da war, und die findet eben im Januar statt, Mitte Januar. Und es hat perfekt gepasst jetzt. Und da habe ich mich dann vor anderthalb Wochen hingesetzt. Und dann war nämlich der Anmeldeabend. Dann war open, also quasi für alle, um sich da anzumelden. Mhm. War eine gewisse Uhrzeit an einem gewissen Tag. Da konnte man sich dann in so eine Liste eintragen, kleinen Betrag überweisen, Anmeldegebühr. Und dann konnte man sich anmelden zur Deutschen Meisterschaft. Mittlerweile ist die Liste voll. Und ich stehe jetzt neben ganz vielen auf dieser, also neben so 120 Leuten ungefähr, treten da an. Und ich spiele um die Weltmeisterschaft im Mensch ärgere dich nicht im Januar. Nee, und nicht um die Weltmeisterschaft, die Deutsche Meisterschaft natürlich, sorry.
Deutsche Meisterschaft, ja. Gibt es da eine Altersbegrenzung oder kann es das sein, dass du gegen ein Kleinkind verlierst, eventuell?
Nee, also es gibt ganz sicher keine Altersbegrenzung, weil seit Jahren nur Rentner gewinnen. unter anderem der amtierende Champion Peter Rentsch, der auch in diesem Jahr wieder antritt, den ich unbedingt schlagen will. Aber es gibt noch einen Kinderwettbewerb.
Ah,
da treten dann die Kinder an. So.
Da fliegen dann die Steine durch die Gegend.
Ja, da wird sich richtig geärgert. Und was dabei steht auch, es wird nach den herkömmlichen Regeln gespielt, wie sie der Erfinder auch gewollt hat. Und das kann ich jetzt mal offiziell sagen. Die herkömmlichen Regeln sind, dass man keinen Wurfzwang hat, was man ja also gerne mal so spielt, ne, dass man quasi werfen muss, wenn man entsprechend würfelt. Muss man nicht.
Ja.
Und man kann im Haus, also da wo am Ende alle rein müssen, also alle Figuren müssen ja dann auf die eigene Farbe quasi, da auf diese Felder.
Ja.
Da darf man überspringen. Das spielt man ja manchmal auch so, dass man da nicht überspringen darf.
Crazy. Okay, ja, in meiner Familie war das immer beides. Also man musste rauswerfen, weil die Regel war, wer nicht rauswirft, sondern vielleicht sogar was übersieht, der wird, Zitat, gepustet. Da wurde dann diese Figur von, keine Ahnung, meinem Vater oder so, rausgepustet und ist dann selber rausgeflogen.
Frech. Ja, mit der Nummer würde der hochkant bei der Deutschen Meisterschaft rausfliegen. Das kann ich dir mal, kann ich mal schwarz auf weiß geben.
Ich glaube, es hackt. Echt.
Ja, und ich werde da antreten und werde alles geben und könnte mir vorstellen, dass ich da vielleicht sogar eine kleine Trophäe. Es gibt so einen Wanderpokal, den man da mitnehmen darf am Ende. Und weiß nicht, vielleicht gibt es noch ein paar Fleischwürste oben drauf, also ist für den Gewinner, aber
ich gehe stark davon aus, dass es da viel Wurst auch geben wird.
Ja. Mitte Januar in der Nähe von Dresden werde ich da antreten. Also fiebert gerne jetzt schon mal mit bei meinem Journey to Deutsche Meisterschaft. DM goes DM. Dennis Müller goes Gott, Deutsche Meisterschaft.
Ja.
Naja, kommen wir mal zum Thema. Wir reden heute über eine Doku-Serie in der ARD-Mediathek. Kübelböck, eure Lana Kaiser. Wir reden heute über Princess Charming, wo es richtig abging. Und wir reden über neue Spekulationen über Casts, wie natürlich immer. Und da haben wir letzte Woche schon angefangen, oder letztes Mal besser gesagt, mit Promi Big Brother, was ja so circa in einem Monat startet, und dem Dschungelcamp. Und da gibt es zu beiden Formaten etwas Neues. Wir beginnen natürlich mit dem Dschungelcamp. Und da haben wir ja letzte Woche schon gesagt, gibt es Spekulationen um die Teilnahme von Gil Oferim. Da haben wir uns schon drüber ausgelassen, wie wir dazu stehen. Aber du noch nicht, ehrlich gesagt. Was sagst du denn dazu, Gil Oferim?
Also am Anfang war ich doch recht überrascht, als dieses Gerücht aufkam. Und ja, es wundert einen jetzt aber irgendwie doch nicht mehr so ganz, dass der vielleicht dann doch mal wieder versuchen würde, so ins Rampenlicht zu kommen und sich da dann ein bisschen wieder zu rehabilitieren. Und dann, also kann man natürlich finden, wie man will. Ich finde es jetzt nicht, also, ne, wir haben den Auftritt noch nicht gesehen oder wissen auch noch nicht, ob es stimmt. Und dann reden wir ja bestimmt auch gleich über so andere Leute, die vermutet werden. Und je mehr Leute da aufploppen, desto mehr bin ich echt stark dafür, dass Gil Oferim da einzieht. Also ich werde immer mehr zum Ibis-Gil-Fan, weil, ja, also die anderen Namen, die reißen mich jetzt wirklich nicht so aus den Socken.
Ja, aber man muss ja sagen, also mir fallen einige Staffeln ein, wo so die ersten Spekulationen immer der absolute Horror waren, weil da halt immer so die größten, ist ja eh davon abhängig quasi, ob das alles stimmt, aber wir hatten ja hier schon Staffeln, wo irgendwie, wie André Mangold, Lisha und, keine Ahnung, XY zieht ein, so, und dann ist keiner von denen eingezogen. Ähnlich kann es natürlich jetzt sein und selbst in den Staffeln, wo sich dann manches als richtig herausgestellt hat, kamen ja dann eigentlich die spannenden Leute eigentlich eher so danach und ja, ich denke mal auch, dass hier so eher die interessanteren Namen dann auf Startplatz 7, 8, 9, 10 und so stehen und nicht jetzt hier ganz am Anfang, mit denen man so ganz groß in die Presse geht. Aber ja, die neuen Spekulationen sind, also die kamen so im Doppelpack und da gab es nochmal einen Namen danach, Eva Benetatu und Serkan, Yavuz.
Ja, also im ersten Moment dachte ich eher, dass es so mehr so Promi-BB-Pairing wäre, was hier aber nicht geht, weil Eva da schon war. Und Serkan war natürlich bei der Normalo-Version 2020, Never Forget, alle wissen's noch, aka ich und du. Und ja, deswegen war ich so ein bisschen okay, also es macht ja auch, es macht keinen Sinn, aber okay, die hatten jetzt diese Story, dass sie da diese Affäre hatten, aber ich bräuchte jetzt ehrlich gesagt keinen von denen, weil ich auch ein bisschen das Gefühl habe, dass man absehen kann, wie die sich da so verhalten würden.
Nämlich?
Also Eva ist jetzt generell nicht die sympathischste Person, die wir, glaube auf jeden Fall dann auch, die Luxus-Lady da drin. Und man weiß ja jetzt auch alleine durch KDRS reicht ja auch schon, dass sie jetzt schon einen gewissen Anspruch hat und auch schnell so zickig werden kann. Und ich glaube, sie würde dann schon am Anfang öfter in die Prüfung gewählt werden, außer sie würde sich jetzt super verstellen und auf stumm stellen und gar nichts sagen und untergehen. Aber glaube ich eigentlich nicht. Und Serkan wäre natürlich der, der sagt, das ist hier mein größter Traum und ich wollte schon immer und ich hätte es auch ohne Gage gemacht.
Es ist mein größter Traum und deswegen will ich hier unbedingt.
Und er bereut auch so vieles und jetzt will er hier aber mal, also er wird auf jeden Fall alles geben und er gibt auch alles für seine Kinder und für seine Töchter.
Und für Samira, ja, und ich will die unbedingt Samira zurück.
Genau, ja, das weiß ich jetzt nicht, ob er sie zurück will, aber es wäre eine gute Story auf jeden Fall.
Mhm, ja.
Ich habe mit der Eva nichts mehr zu tun, ich will auch da gar nicht mit der reden und so und will lieber...
Junge, warum klingst du wirklich wie Serkan? Das ist echt creepy gerade, auch am Telefon so. Ich habe irgendwie gerade Angst vor dir.
weiß nicht, der Name Serkan schwirrt ja schon auch ewig rum. Er war, ja, also stimmt. Einmal war er schon als Begleiter auf jeden Fall dabei, war das damals bei Viel Lieb, oder? War das nicht so?
Ja, stimmt.
Genau, und dann stand er nochmal irgendwie zur Debatte, ob er nochmal irgendwo mitfährt als Begleitung. Und Eva war die nicht gemutmaßt letztes Jahr Ersatzkandidatin?
Genau, ja.
Ja.
War sie.
Ja, und deswegen ist es jetzt aus meiner Sicht, also erstens nicht unrealistisch, zweitens aber auch eine naheliegende Spekulation von jemandem, der sich vielleicht irgendwas ausdenkt. Deswegen, kann sein, kann auch nicht sein. Chancen stehen 50-50, entweder sie ist es oder nicht, dass sie teilnimmt.
Das ist korrekt, ja.
Ja. Also ich verstehe diese, ich verstehe das wirklich nicht, diese Pairings, die schon eine Vergangenheit miteinander haben.
Ja, es reicht langsam.
Die, also okay, wenn sich die irgendwo mal gestritten haben in irgendeinem Format, okay, kann ich noch mitgehen, aber wenn wirklich so auf... Also so absehbar ist, dass das wirklich sich tagelang durchziehen wird, dann verstehe ich wirklich nicht, wie man das nach Leila und Mike noch machen kann. Wobei man natürlich sagen muss, Leila und Mike hat ja schon gezogen, ne, wie wir jetzt auch schon gesagt haben, bis zur Hochzeit wird das jetzt durchgekaut, die ganze Nummer, über 15 Formate hinweg. Und ja, ich weiß nicht, ob man gezielt auf der Suche ist nach solchen Sachen. Ich finde, das Dschungelcamp hätte es nicht nötig, ehrlicherweise. Promi Big Brother, wie du schon sagst, okay. Aber Dschungelcamp bin ich ein bisschen enttäuscht, falls das so wäre, weil das wäre nochmal mehr ein Step in die Richtung. Man hatte letztes Jahr irgendwie Sam und Alessia zum Beispiel, ne, die halt so einen Streit hatten. Oder klar, immer mal wieder so Beziehungen, ne, mit Claudia Effenberg und Verena Kehrt oder so. Klar, aber sowas, das ist wirklich eigentlich eine Promi-Big Brother-Sache. Und ja, wäre ich ein bisschen enttäuscht. Ich finde, beide für sich... Ich meine, dass die da irgendwann mal landen werden, das ist jetzt auch jetzt nicht out of this world so. Wenn du dich entscheiden müsstest, wen du lieber da drin hättest, Serkan oder Eva, wen würdest du nehmen?
Oh Gott. Ich glaube, es kommt halt dann auch drauf an, in welcher Gruppierung die so sind. Ich glaube, dass Serkan... Ich will es eigentlich gar nicht sagen. Ich glaube, Serkan hat's mehr drauf, sich anzupassen, weil der schnell checkt, wie die Leute um ihn drumherum sind und welche Rolle er am besten einnimmt, um irgendwie ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal. Genau, danke. Dass er sowas dann hat, um irgendwie rauszustechen, weil das hat bis jetzt immer ganz gut funktioniert bei ihm. Und deswegen würde ich eher sagen, er, ja.
Ich auch. Also ich okay. mag ja die taktische Komponente an ihm dann doch, oder die kann ja. ich zumindest noch irgendwie wertschätzen, weil sie manchmal tatsächlich einfach zur Unterhaltung bei so einem Format beiträgt, finde ich. Hm. Ja. Und das würde mir dann schon reichen, weil Eva, haben wir auch schon ja oft diskutiert, auch zuletzt, glaube ich, bei den bei Dr. Rick und Dr. Nick da,
ja.
Oh,
ja.
dass diese neue Eva quasi, oder die neue alte Eva besser gesagt, einfach wirklich, wirklich mehr auf die Nerven geht. Also das ist einfach ja. Schlimmer denn je, und man versteht es halt nicht, beziehungsweise es kann ja nur damit zusammenhängen, dass Mobbing-Opfer doesn't pay bills, so nach dem Motto, weil ne, sie hatte ja eigentlich wirklich ein gutes Standing nach dem Sommerhaus, aber das ist halt jetzt mittlerweile sowas von weg wieder.
Ja.
Und genau wie du sagst, man kann sich da wirklich auf so Luxus-Lady, die schmuggelt Sachen und keine Ahnung, ist so worst of Sam Dillon keine Ahnung, Tessa in einem, so nach dem Motto. Und ja, da kann ich irgendwie drauf verzichten gerade. Deswegen, ja, bin ich jetzt auch eher Richtung Serkan. Aber ja. Es gibt noch eine Spekulation, nämlich, dass Kelvin mit dabei sein soll.
Ja, stimmt. Mhm. Ich schon wieder fast verdrängt.
Ja.
Ja, das wird ja auch schon jetzt seit 3 Jahren oder so, oder? Taucht der Name bestimmt, immer mal oder? So. Seit 5 schon?
Naja, ja, seit er halt im Fernsehen ist. Also,
ja, okay.
Oder seit 21 wahrscheinlich oder sowas. Aber
ja, okay.
Ja, das ist wirklich auch natürlich absehbar. Und ich meine, es gibt ja eine. Man kann leider nicht so richtig darüber sprechen, ne? Hat zu tun mit dieser, ich weiß, war es eine NDR-Recherche über Reality-TV,
ja,
und dann diese ganze Sache mit der anonymen Teilnehmerin, die sie da gemeldet hat und einen Reality-Star beschuldigt hat, ja, auf jeden Fall Grenzen überschritten zu haben in einem Format. Und ja, ich bringe das jetzt so wenig in Kontakt miteinander, wie ich kann, aber es hat mittlerweile einfach einen gewissen Geschmack bei Kelvin. Also ich bräuchte es auf jeden Fall gar nicht, das ist sowieso klar.
Nee, ich auch nicht. Ich habe auch manchmal so ein bisschen, also es scheint ja auch niemanden von den Produktionen so wirklich zu jucken, habe ich das Gefühl, weil ja da auch kein Name genannt worden konnte oder wollte. Aber ich denke dann manchmal so, ja, am Ende wird es vielleicht bei einem dieser Männer, sage ich jetzt einfach mal so, weil es sind halt meistens Männer, dass dann doch mal wieder sowas rauskommt, wo dann eben wirklich so ein, wie bei Yassin zum Beispiel, wirklich auch so ein Verfahren im Raum steht. Und dann wird er dafür so eine riesige Show gecastet und dann wird es wieder alles so überschattet. Also ehrlich gesagt hätte ich da ein bisschen Sorge vor.
Ja, ich meine, Yassin war ja letztes Jahr halb im Dschungelcamp, ne? Und dann ja, kam ja der große Rückzieher durch den ganzen Prozess.
Ja.
Und ja, wie gesagt, es ist einfach nicht nötig, dass er da mitmacht. Es gibt den Kelvin-Typen halt, der zieht sich durch das komplette Reality-TV. Also wenn du jemanden wie Kelvin willst, dann kriegst du jemanden wie Kelvin. Ja. Klar kann man sagen, es gibt nur ein Original oder der ist einfach so besonders, der muss da unbedingt mitmachen, bla bla bla. Ich brauche es nicht. Ich glaube, man kommt auch ohne ihn aus. Aber wenn er denn da teilnimmt, dann nimmt er halt da teil. Weil am Ende, ne, es gibt keine Beschuldigung gegen einen Mann. Und es gibt kein Verfahren oder nichts. Deswegen kann man ja auch nicht sicher drüber sprechen. Und deswegen ist es jetzt so, wie es ist. Und Kelvin wird da spekuliert. Und dann schauen wir mal, ob er teilnimmt oder nicht. Es ist auf jeden Fall jetzt nichts, was mich jetzt wahnsinnig kitzelt. Tatsächlich kitzelt mich am meisten Gil Oferim, wenn das dann stimmt. Aber wie gesagt, ich glaube, die interessanteren Namen, die sollten normalerweise erst kommen. Das sind halt Namen, mit denen man gut Schlagzeilen machen kann, Stand jetzt. Und mal schauen, ob da noch etwas interessantere Leute noch dazukommen. Promi Big Brother.
Ich habe Kelvin übrigens dieses Jahr schon gesehen.
Wo?
Ja, bei Grill den Hensler Sommer
Ach
Special.
so, hä, was? Moment, du warst im
Ja.
Publikum?
Ja.
Wieso sagst du davon nichts?
Ja, weiß ich nicht. Habe ich irgendwie vergessen zwischendurch. Jetzt fällt es mir wieder
Sag mir das
ein.
doch.
Ja, da war er dabei.
Ja. Du warst da in, wo ist das, in Leipzig oder was? Nee.
In Magdeburg
In
ist
Magdeburg,
das.
stimmt.
Im
Ja.
Elbauernpark. Und zwar so kalt, dass den Leuten vorher gesagt wurde, sie dürfen auch gerne nochmal nach Hause fahren und sich Decken mitbringen. Ja,
Vor
das war
was?
das.
Vor der Sendung
Das
oder
war
was?
das. Ja, um dann da, um die mitzunehmen, weil es ist ja draußen.
Ja.
Und zwar dann wirklich 10 Grad beim Sommer Special. Und diese Aufzeichnung ging bis halb eins
Was?
nachts. Es war crazy, auf jeden Fall.
Alter.
Ja.
Hä? Und so lange muss dann Kali immer da rumsitzen hinten
Ja,
Backstage.
Kali ist ja out of order, quasi.
Aber
Der ist ja
ist der
nicht mehr
schon?
da.
Ja, aber
Also
der
der.
Abschied war schon, oder
Ja,
was?
genau. Also da, die
Das ist
nehmen
doch noch
ja
nicht ausgestrahlt,
immer.
oder?
Nein. Die nehmen ja immer 6 Folgen oder so auf.
Ja.
In einer, also so mit Pause dazwischen. Und die allererste Aufnahme davon, das war die große Kalli-Abschiedsshow. Da habe ich aber keine Karten für geholt. Sondern erst am, was war denn das? Irgendein Feiertag, keine Ahnung. Ja, genau. Also das war dann seine letzte Sendung. Und bei den anderen Folgen, also es war jetzt in den vorherigen Folgen, die liefen, da war ja dann auch schon Bruce Darnell da. Und der ist dann eben wieder da.
Bruce Daniel ist in der Jury.
Bruce Darnell ist der das neue Jurymitglied bis jetzt. Also ich weiß nicht, ob der das jetzt für immer macht, aber der ist auf jeden Fall da und isst auch als Salziger immer jeden Teller auf. Das ist echt
Also,
ganz
ja,
witzig.
krass. Okay. Also, viele Fragen, ne? Aber Nummer eins, warum hast du mir noch nichts davon erzählt? Warum war ich nicht dabei, ehrlicherweise? Also.
Ja, da, also sorry, da kann ich mich jetzt nicht drum kümmern, dass ich hier auch noch bei jedem anklopfe und frage, hallo,
Was hat bei
hallo.
jedem? Wir sind die einzigen Menschen, die seit Jahren über Grill den Hensler sprechen.
Ja, aber ich weiß auch nicht, ob du da hingehen willst.
Natürlich
Außerdem
gehe ich
war
da
das
hin.
jetzt. Was?
Natürlich will
Warum?
ich da hin. Ja, du willst doch auch
Ja,
dahin.
okay. Ja, aber es war halt so irgendwie so aus Gag her. Also
Ja.
es war schon fun,
Ich.
aber. Ich dachte jetzt, ich bin da jetzt nicht so hingegangen, dass ich dachte, oh mein Gott, endlich kann ich da hin. Es war halt lustig, weil ich noch nie bei
Ja.
einer Aufzeichnung war vorher.
Alles klar.
Ja.
Na gut,
Lilli Becker war auch da.
natürlich. Die wohnt auch da im
Das war.
Studio mittlerweile.
Die wohnt da? Ich denke nicht.
Was?
Lilli Becker?
Die wohnt im Studio, habe ich gesagt.
Ach so.
Die ist doch immer
Ja, aber
da.
die ist doch. Was?
Die ist doch immer da zu Gast. Immer wenn ich zuschaue, ist Lilli Becker da.
Nein. Ich habe die da noch nie gesehen. Ich glaube
Also,
einmal oder
jetzt
so.
komm, mindestens in der Dschungelshow. Also, wenn wir das nachprüfen können, irgendwie, ich sag mindestens 4 Teilnahmen bei Grill den Hensler.
Ey, okay, dann habe
Das ist
ich
doch so eine
das
absolute
nie gesehen.
Vox-Person, weil die alleine schon, die wird ja alleine eingekauft für den, 5 Minuten Einspieler danach bei Prominent, damit die da noch
Ja,
so
aber in den
parat
letzten
steht.
Jahren doch. Also, weiß ich nicht, vielleicht zuletzt, als sie noch mit Boris zusammen war. Aber jetzt
Nee.
so, bevor sie im Dschungel war, da habe ich sie da nicht so oft gesehen.
Also, das werden wir nochmal nachprüfen, die ganze Nummer. Aber
Ja, sehr
ja,
gerne.
wir gehen rüber zu Promi Big Brother. Da haben wir letzte Woche dann diese Spekulation mit Kim Virginia und so weiter vorgetragen. Und dann kam ja, ich glaube, dann kam von ihr auch irgendwie das Dementi, dass sie da nicht teilnimmt, sondern an einer anderen Show. Und
Fand ich auch lustig übrigens, dass sie dann einfach so selber gesagt hat, ich hab's abgesagt. Dabei war wahrscheinlich
Ja,
nie eine
stimmt.
Anfrage da.
Da gab es ja dann auch einen Ausschnitt vom Podcast hier von Schrobster und Anja
Ja.
Rutzel, die dann auch, glaube ich, darüber geredet haben. Und Schrob hat ja auch gemeint, irgendwie, er weiß von nichts, dass sie da teilnimmt und so weiter. und hat auch ein paar andere Sachen gesagt, kommen wir gleich dazu. Aber erstmal zu den Spekulationen, ja. zu den neuen Spekulationen. Oder nicht Spekulationen, sondern es kamen ja dann schon offizielle Namen raus, irgendwie Montag vor einer Woche oder so, glaube ich. Und das waren, jetzt muss ich dann doch ablesen, weil ich bei ihr nicht sicher bin, welche von ihnen sie ist.
Sarah Jane
Wolny, ne? Und ja. André Mangold, hier ist er wieder.
Genau, also die, ja. die auch bei Temptation Island mitgemacht genau. hat.
Ich meine, Silvia schon relativ ein einprägsamer Auftritt bei Promi Big Brother damals und ja, André, das war, ist auch irgendwie typisch, ne, dass der da wieder hier darum sitzt.
Ja, also André, weiß ich jetzt nicht. Ich denke mal, da wird dann auch noch so eine Sam Dillon-mäßige Figur irgendwie mit einziehen, die dann auch nochmal das ganze Mobbing-Thema aufmachen kann. Aber ansonsten finde ich den jetzt nicht so eine spannende Persönlichkeit so an sich. Ich finde ihn jetzt auch nicht super, super lustig oder so.
Nee, also ich meine, wir hatten damals seinen Auftritt bei Kampf der Reality Stars, als Tim Sand ja auch dabei war. Oder nee, war das? Da war Eva dabei.
Oh mein Gott, ja. Das war die Staffel mit Gina Lisa, ja, wo die rausgeflogen ist.
Ja, stimmt, als sie sich auch immer so unsterblich in André verliebt hat.
Ja.
Und dann so ganz, ganz unangenehm auch drauf war.
Ja.
Und ja, aber André, er war doch gecastet mit Eva. Genau, Eva und er waren noch in einer Staffel. So. Oder?
Nein.
Hä?
Das ist
nicht mit wem wahr. Wurde er denn Stunt gecastet?
Eva war mit Luna, mit Gina Lisa.
Ja, aber da, das war doch die Staffel mit André.
Ja,
ja,
aber Eva war da nicht.
Mit wem war er denn? Er war doch mit so einem von der Sommerhaus-Crew. Das muss doch Eva sein.
Mit Mike? Nee.
Er war mit Eva.
Da war, oh mein Gott, Dennis, Eva war mit diesem Tim.
Ach so, Eva und Tim.
Ja, Eva und Tim. Und da war auch Benny Kiek eben.
Ja.
Und der war doch dann auch so sauer auf die, weil die immer so unhöflich zu dem Team war von KDRS.
Ja, genau. Und mit wem wurde André Stunt gecastet aus der Staffel?
Weiß ich. War da noch jemand aus dem Sommerhaus?
Ich dachte schon.
Ich meine, der war da irgendwie so recht allein und die haben den dann trotzdem so outgecallt, so die anderen.
War der nicht in dieser Truhe da drin irgendwie? Wurde der nicht Truhe? So ganz groß? Der wurde so ganz groß inszeniert, als jetzt kommt irgendwie André. Verwechsel ich das gerade alles? Naja, wurscht. Auf jeden Fall, André, ja, hat, ich meinte nur, er hatte ja schon seine Redemption Arc. Auch damals ja. war es jetzt dann nicht so, er wurde, glaube ich,
durch
diese.
Bei Undercover Boss.
Bei Punkt 12 Undercover Boss, glaube ich.
Und kennen Sie diesen Mann?
Was halten Sie von André Mangold?
Er war so eine hübsche Faschingsperücke auf dem Kopf.
Ja, er hatte die Redemption Arc, die ganze Sommerhaus-Sache. Hat er versucht zu klären und jetzt, also klar war das alles nicht jetzt so ganz ernst gemeint von ihm, aber jetzt ist einfach so viel Gras wieder drüber gewachsen. Er war schon irgendwie in einem Jahr wieder mittlerweile bei der Sport-1-Sendung da in der Dominikanischen Republik und ja, jetzt, ich weiß nicht, was er da noch Spannendes zu erzählen hat, aber ist er gerade Single? Gibt es irgendwie potenzielle Love-Story-Gefahr oder so?
Nee, ja. Also das weiß ich auch nur, weil die einen Podcast haben zusammen anscheinend.
Ah,
und der,
Glück.
Oh, ich habe auch letztens den Namen, ich habe es vergessen leider, aber auf jeden Fall irgendwas mit
Deffis Woche.
Ja, in Richtung so Mindset und so. Also das ist jetzt auch nicht so das Spannendste, was da so an Gedanken bei dem rauskommt, glaube ich. Also jedenfalls nichts, was mich jetzt interessieren würde. Aber ich kann mir vorstellen, dass er dann mit irgendjemandem da so ein ganz wichtiges Gespräch führen wird über mentale Stärke und so.
Ja. Ich rede, du hörst zu. Du redest, ich höre zu. So in die Richtung, glaube ich, gehen die Motivationssprüche. Ja, okay, das ist André und Sarah Jane Wolny. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Weise spannend wird, so, weil ich sie da nicht so als Entertainerin irgendwie einschätze und auch nicht so unkontrolliert vor der Kamera einschätze, dass sie da irgendwie die Kontrolle verliert. Deswegen ist es jetzt auch nicht ein Name, der mich jetzt so total gespannt macht.
Nee, aber ich glaube, es wird auf jeden Fall eine, die sympathisch sein wird, was ja, also was mich auch nicht stört, weil es wird ja wieder den Livestream geben und ich finde da, ja, da ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn jemand nicht die ganze Zeit mega crazy und laut ist, sondern halt einfach zwischendurch mal ganz gute Gespräche führt oder auch mal witzig ist oder so. Und sie wird natürlich auf jeden Fall trotzdem weit kommen, weil einfach die Wolny-Community und Hückelhofen am Start ist und anrufen wird und abstimmen wird. Das glaube ich schon, weil die ja auch einfach von viel, also alleine auch die ganzen Kommentare, die da drunter waren, unter diesem Post von so anderen, ja, Leuten aus dem Reality oder auch Influencern, die dann so geschrieben haben, ah, super, endlich mal sympathische Leute und bla bla bla. Ich glaube, die hat jetzt schon so einen ganz guten Vorsprung.
Ja, kann gut sein, ne, dass sie da weit kommt, aber auch da schätze ich sie dann zu zurückhaltend ein. Also die ist ja keine Silvia, ne? Die ist ja jetzt nicht irgendwie eine Comedy-Persona.
Nee, das nicht. Aber ich fand auch bei Temptation hat sie eigentlich auch so ganz gute Sachen manchmal gesagt, auch wenn sie da halt auch ein bisschen, ja, Delulu war und man sich gewünscht hätte, die würde den Typen ein bisschen schneller abschießen. Aber ich konnte sie irgendwie ganz gut so nachvollziehen. Es ist ja auch eigentlich immer ganz wichtig, dass da so eine Person dabei ist, wo die Leute so relaten können und wo sie so denken, ah, das könnte irgendwie meine Freundin sein oder so.
Voll, ja. Aber es ist halt kein Sascha Heiner, ne?
Wer ist das nochmal?
Das ist eine Typ von HSR24, dieser Grauhaarige, der immer im Pool saß.
Ja, stimmt. Ja,
der hatte doch letztens irgendwo so einen Cameo-Auftritt. War der nicht bei Villa der Versuchung so kurz irgendwie für so eine Einblendung drin?
Ja, das kann sein.
Irgendwas war da. Irgendwo war der letztens irgendwo zu sehen. Memories. Gut, das sind die ersten zwei offiziellen Namen. Geht bestimmt bald weiter. Und jetzt, wie gesagt, hat sich Jochen Schropp auch ein bisschen dazu geäußert. Ist ja auch mittlerweile offiziell bestätigt, dass der Drehort sich wieder ändert. Ne, man wandert von Bocklemünd ins Koloneum MMC-Studios in Köln-Ossendorf. Und ja, damit einher geht quasi ein Back to the Roots bei Promi Big Brother, denn es geht halt wieder zurück in den alten Container und Fragezeichen zurück zum alten Konzept, ne? Also es liegt irgendwie auf der Hand und das, was Schropp gesagt hat, passt wahrscheinlich zu dem, was irgendwie auch viele Fans fordern, dass es wieder Bereiche gibt ab dieser Staffel.
Ja, aber ich fand, er hat ja auch gesagt, dass quasi auf die Fans gehört wurde, aber dass quasi eine Mischung wird aus Back to the Roots und quasi andere Sachen oder nochmal eine Veränderung zu den letzten Jahren. Also hoffe ich, dass es jetzt nicht zu, ja, dass es nicht wieder komplett in die andere Richtung umschlägt und die jetzt alles wieder über den Haufen werfen, was ja ganz gut war in den letzten 2 Jahren, auch wenn es viel Kritik gab, so zu dem Aussehen und so. Aber ich denke mal, dass gerade das dann geändert wird. Und ich frage mich auch, was so das Motto, falls es wieder eins gibt oder so ein bisschen die Umgebung, wie die so aussehen wird, weil die ja auch die ganze Zeit so Absperrband zeigen und so eine Dixie-Toilette und dann denkt man halt direkt so Baustelle, aber das gab's ja schon mal, also weiß ich irgendwie nicht, wohin es gehen soll, außer die machen jetzt quasi so einen Gag darüber, dass sie halt umziehen. Und sagen dann so, ja, der eine Bereich hat halt einen fertigen Wohnbereich und die anderen leben quasi in so einem, wie wenn man halt irgendwie noch so unbebaute Räume in seinem Haus hat oder so. Mhm. Und dann, keine Ahnung, müssen die sich da selber irgendwas zurechtzimmern.
Es wurde wegen dieser Absperrbänder auch ja über so Detektiv irgendwie oder so True Crime Setting irgendwie spekuliert. Was auch immer dann das.
Warum das Klo? Also das verstehe ich dann nicht.
Ja. Ja, weiß ich auch nicht. Aber ja, Baustelle wäre ja auch passend dann, wie du schon sagst. Ich habe halt einfach kein Vertrauen in, weil für mich ist also zwei schlechte Optionen, ne? Entweder man bleibt in dem kackhässlichen Bunker da, in dem Container, in dem ich selber stand, oder man geht zurück und macht wieder das scheiß langweilige Rauf- und Runter-Gewähle, wo immer die falschen Leute an den falschen Plätzen sitzen.
Das will ich auch nicht. Also ich bin voll okay damit, wenn die wieder zwei Bereiche machen, nicht mehr. Bitte macht, bitte keine drei Bereiche, bitte nicht. Das wäre so dumm, und dann aber halt, dass die miteinander reden können. Die müssen ja nicht voneinander getrennt sein. Es geht ja auch darum irgendwie, dass die ein bisschen neidisch darauf sind, was die anderen haben. Und das wird ja nur dadurch befeuert, wenn die da durch irgendwelche Gitterstäbe schauen können. Aber die dann wieder so richtig abzutrennen wie vor ein paar Jahren, das ist halt meine Sorge irgendwie.
Ich glaube weiterhin an die, man braucht keine Bereiche-Idee. Ich würde fast sagen, diese Bereiche-Sache ist eine Nostalgie-Sache, die man irgendwie auch so mittlerweile ein bisschen verklärt. Klar gab es gute Staffeln und vor allem auch Konflikte, die durch die Bereiche entstanden sind. Also ich erinnere an Alessia und Simone Ballack. Das kam ja eigentlich nur durch den Bereichswechsel und durch die Trennung und so weiter zustande. Ja. Aber es gab halt auch genau Staffeln, wo das nicht der Fall war, also wo das absolut nicht aufgegangen ist, wo die Leute immer an den falschen Plätzen saßen, wo dann die interessanten Konstellationen eigentlich nicht zustande gekommen sind, wo man Leute hat irgendwie sich da ausmergeln lassen unten und die einfach komplett kraftlos waren und dann nichts gemacht haben. Was ich an Lebenszeit investiert habe, an eine Person geht von oben nach unten oder von unten nach oben und diese wirklich, also wenn man das alles mal zusammenrechnen würde.
Vor allem
würde.
Auch in der Live-Sendung.
Ja, in der Live-Sendung.
Das war immer mega geil, wie lange das gedauert hat.
Mit irgendeinem peinlichen Song, wie Claudia Effenberg von oben nach unten geht und dann kurz zwei Spaghetti frisst und wieder nach unten gewählt wird. Und dann
schnell,
gehen irgendwie
schnell, trink, iss, schnell.
12 Minuten ins Land, wenn da mal das vorbei ist irgendwann. Oder was ich an Lebenszeit investiert habe in Nominierungen, die ewig lange dauern. Und wirklich, also das ist einfach teilweise nicht mehr zeitgemäß.
Dann, nur also Entscheidung, das war jetzt die letzten Jahre eigentlich ganz gut, dass die Nominierungen spannender waren so und auch ein bisschen flotter ging, habe ich das Gefühl. Aber ja, das war ja immer das Problem, dass es dann nicht mal um was ging, sondern dass einfach jemand ausgewählt wurde, der für 15 Minuten kurz in den Luxusbereich gehen durfte. Und das war dann die große spannende Entscheidung.
Ja. Es ist einfach wirklich nicht so, dass man alles an diesem Bereich Bereichslogik irgendwie da vermissen muss. Und nicht alles wird automatisch wieder gut, nur weil da Bereiche eingeführt werden und nur weil man ins alte Studio zurückgeht. Ja. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Ich hoffe, das wissen die. Und das Vertrauen habe ich jetzt nicht. Beruhigt habe ich mich jetzt auch nicht. Und deswegen abwarten. Und ab Anfang Oktober geht's ja los. So, wir gehen jetzt rüber zu Princess Charming, bevor wir dann zu Lana Kaiser kommen. Princess Charming hat für uns die Folgen 4 und 5 sind, glaube ich, die interessanten. Die habe ich jetzt auch nochmal direkt vor der Sendung aufgeholt und war eigentlich ziemlich angetan. Also ich finde auch, dass es eine recht gute Staffel ist eigentlich, gerade von Princess Charming. Sind irgendwie interessante Charaktere dann doch dabei. Und ich meine, die Princess ist auch jemand, an der man sich so ein bisschen reiben kann, finde ich. Also, ne? Also so ganz verstehe ich nicht immer sozusagen ihre Moves und ja, man kann auch darüber diskutieren, ob sie sich ein bisschen sehr geil findet auch selbst, ne? So habe ich so manchmal das Gefühl Und das finde ich aber ja auch immer bei Bachelor-Staffeln halt ganz gut, wenn das halt nicht so ein langweiliger Typ ist, sondern wenn das halt jemand ist, wo man auch ein bisschen drüber diskutieren kann. Deswegen geht es für mich in eine ganz gute Richtung. Und ja, Folge 4 und 5 haben halt auch sehr stark mit der Sache zu tun, dass natürlich die Frauen auch im Haus sich umschauen und dann auch miteinander halt was haben und so. Und ja, wir müssen jetzt nicht von A nach B durchgehen, aber oder von A bis Z durch die Folgen durchgehen. Aber ich würde mal sagen, im Zentrum stehen ja Shanti, ne? Shanti Jale, Jail,
sag ich mal. Die heißt Chantal Jale, wird das ausgesprochen.
Jale.
Chantal, okay. Jale, aber die sagen ja eh alle nur Shanti.
Shanti, genau. Ja. Und die andere heißt Alaria, nee.
Alia.
Oh Gott, sorry.
Im Namen merken bist du gut.
Ja, ich weiß auch nicht,
merkt man,
was hier los ist. Alaria. und ansonsten hatten wir noch die Studentin, die auch ihre Rolle da drin hinterfragt hat. Die heißt wie?
Die heißt Caro.
Caro, genau, so. Genau, und das hat sich irgendwie alles so über zwei Folgen aufgebaut und dann kam es in einer hier Vergabezeremonie da, kam es dann irgendwie alles raus und es gab irgendwie mehrere ernste Gespräche mit der Princess und da wurde es dann mal irgendwie kurz auch unangenehm, aber ich glaube der Reihe nach einmal kurz Shanti und Alia.
Nicht, jetzt nicht Aloe Vera, also jetzt ist Schluss.
Alia, die haben sich ja schon mal angenähert, so, und dann war Shanti auf einem Date mit der Princess. Da hat sie gesagt, ey, ich bin hier für dich und so weiter. Dann zurück ins Haus und dann hat sie ja auch sozusagen das im Haus erzählt und Alia hat dann auch, war dann auch so ein bisschen pisst deswegen so und traurig halt. Ein
bisschen ist gut.
Dass sie sich halt dagegen.
Die hat ungefähr den ganzen Tag geheult. Durch die Nacht und früh auch noch. Also ja. Das war schon irgendwie sehr besonders. Die sind zwar immer so ein bisschen emotional da, aber da hatte ich kurz, also weiß ich nicht, man kann es ja immer nicht so nachempfinden, wie es da drinnen sein muss, weil die auch nur aufeinander hocken und da dachte ich schon so, okay, aber wie krass schnell hat die jetzt dann da auch Gefühle für Chantal aufgebaut? Und dann wurde das irgendwie noch krasser gemacht, weil Chantal ja so voll kalt war auf einmal. Es war so unangenehm, dass sie dann nur so gesagt hat, ja, also ich will halt schon Nessie kennenlernen. Aber ja, also, wir bleiben ja trotzdem Freunde so in der Art. Und Alia mega geheult. Und sie tätschelt dann nur so den Arm. Das war schon ein bisschen, sad.
Ja, es ist halt auch so, ich glaube, dass Shanti halt auch übelst quasi verwirrt war durch die Situation. Ja.
Glaube ich auch.
Muss ich jetzt sozusagen die Princess gut finden?
Ja,
darf ich überhaupt sozusagen Alia gut finden? Und dadurch glaube ich.
Am Anfang dachte ich auch so, ja, super, okay. Also, weil, ne, es kommt ja dann später raus oder man sieht dann, dass Chantal doch nicht so abgeneigt ist von Alia. Und da dachte ich erst so, ja, okay, macht sie das jetzt, weil sie halt sie einfach so gut findet, so und Bock auf sie hatte? Oder hat sie da wirklich ein paar Gefühle entwickelt? Und dann meinte sie ja irgendwann, dass sie ja die ein bisschen so unterdrückt hat. Und man checkt dann auch immer mehr, warum, weil nämlich voll viele in dieser Villa, oder na, ich will es mal nicht Villa nennen, im Gegensatz zu Bachelors, aber okay, dass voll viele in diesem Haus so obsessed dieses Jahr damit sind, dass halt Nessie die Princess ist und es so unfair ist und so verletzend. Es gibt ja auch Bianca, das ist die mit den roten Haaren. Die finde ich auch ein bisschen merkwürdig mittlerweile. Ich weiß nicht, ob die vorher Nessie vielleicht kannte. Das spielt ja diesmal auch mit rein, dass sie halt einfach eine bekannte Influencerin ist, gerade so in der queeren Community. Und dass die vielleicht schon so ein bisschen vorher so eine komische parasoziale Beziehung zu der hatte, weil die mega oft sich so ein bisschen ausspielt wie so eine Beschützerin, weil bei Nessie ja auch mega viel so abging in den letzten Jahren und man weiß das halt alles, wenn man sie so ein bisschen verfolgt. Und die meinte ja dann auch noch extra, ja, dass sie das einfach unfair findet und Nessie hätte extra gesagt, sie will nicht verletzt werden. Ja, das sagt jeder. Also, weiß ich jetzt nicht, warum das jetzt so special ist. Und dann geht sie extra zu Chantal und sagt so, ja, aber entschuldigst du dich dann? Und die sagt noch so, ja, warum? Nee, eigentlich, nee, warum? Und die sagt, naja, ist ja schon jetzt, also, naja, also finde ich jetzt nicht so toll für Nessie, wo ich mir so denke, ey, come on, das ist eine erwachsene Frau mit einem Kind, die, glaube schon Schlimmeres überstanden hat, als ja, dass da irgendwie so eine junge Frau, die in einem Format ist, sich in wen anders verguckt, mit dem sie irgendwie jeden Tag verbringt und Nessie schneidet ab und zu mal vorbei. Also weiß ich jetzt nicht. Ich finde es echt ein bisschen, und das ist ja nicht die einzige, die Bianca. Also da sind ja auch noch andere, die dann auch so extra Gespräche führen und auch Alia zur Rede gestellt haben, was ich auch nicht verstanden habe. Und dann auch so meinten, ja, aber was willst du denn nun? Also das ist jetzt echt ein bisschen, durch mir sagt ja, Leute, ihr werdet da auch ein bisschen gebrainwashed in dem ganzen Format, dass eben Nessie so auf so einem Podest irgendwie steht. Und wenn man da zwischendurch mal ein bisschen verwirrt ist und nicht ganz weiß, ah, wie verhalte ich mich jetzt oder wen finde ich eigentlich gut, check ich irgendwie nicht so ganz, warum manche da so super krass drauf abgehen, anstatt das irgendwie ein bisschen lockerer zu nehmen.
Ja, weil sie es halt nicht gönnen, ne? Also ich glaube, das steckt ja dahinter. Also dass sie quasi einfach nicht...
Ja, das kann sein, stimmt, ja.
Dass sie quasi da leer ausgehen da drin und halt irgendwie weder mit der Princess noch mit jemandem im Haus irgendwie was haben gerade.
Ja.
Und also ne, da hat jemand Liebeskummer und dann stellen sie sie so hin, als wäre das jetzt so, als hätten sie sie noch nie so gefühlt, so nach dem Motto, so als wäre man einfach verwirrt mit seinen Gefühlen und bla. Ich fand's auch, also ich fand, muss ich sagen, beide Seiten unangenehm. Also ich glaube, so eine normale, gesunde Art und Weise von Liebeskummer gibt's ja auch fast gar nicht. Also erstens macht das jeder Mensch, glaube ich, dann ein bisschen anders. Und ich fand sie auch nervig. Also ich fand Alia auch nervig in dieser Phase.
Ich fand's ein bisschen bedenklich. So. Ja. Also nicht nervig, aber ich dachte so, Alter, okay, steckt da jetzt noch was dahinter, dass sie wirklich ununterbrochen weint? Fühlt sie sich da irgendwie unwohl, so generell in dem Format oder so? Ja, das war echt ein bisschen krass.
Ja, und die anderen, ja, sind halt irgendwie verbitterte Frauen, die da nicht mitgenommen werden zu Dates und dann halt nichts anderes zu tun haben, als da irgendwie Leute zur Rede zu stellen und so.
Ja, aber da denke ich mir dann auch so, wie jetzt zum Beispiel bei Bianca, die hat ja dann auch das eine Mal geweint, als sie nicht zum Date eingeladen wurde. Also ja, check ich schon, weil ne, du bist dann da so und es geht ja auch darum, irgendwie begehrt zu werden, auch wenn du jetzt nicht die Princess bist oder so, aber klar ist es dann schon schön, wenn man dann irgendwie so eine Einladung bekommt und nicht wieder so zu Hause sitzen muss. Auf der anderen Seite denke ich mir so, können sie doch froh sein, wenn dann zwischen irgendwelchen anderen Girls so ein bisschen Drama abgeht. Also ich find's irgendwie mega spannend. Ich wäre dann eher so die dann auch so darüber reden würde und dann so sagen würde, ja, oh mein Gott, habt ihr das mitbekommen? So, aber ich werde doch niemals dann so ernsthaft da so sagen, ja, können wir mal reden? Also uns ist das jetzt so, shut up, so warum macht sich das so sauer? Also ich glaube,
dass die Redaktion mit der Art und Weise, wie im Sprechzimmer die Fragen gestellt werden und wie die bestimmt schon im Casting drauf angesetzt werden sozusagen, dass das wirklich, ich glaube, das ist bei diesen queeren Formaten noch mehr so, dass gezielt gesagt wird, Leute, es geht um die Princess. Ihr bewerbt euch hier für die Princess. Ja, auf
jeden Fall. Glaube ich auch.
Also das ist für mich offensichtlich. Und dadurch sind die dann in so einem Headspace, dass die quasi der Meinung sind, wenn jemand was mit anderen hat, dann versaut er irgendwie die Sendung. Ne? Dann macht er das den netten Leuten hinter der Kamera, macht das so ein bisschen die Sendung kaputt, weil ja das Konzept dann nicht aufgeht. So. Und ich glaube, sie sind nicht so protective für die Princess, sondern so auch ein bisschen protective für das Format an sich und wollen, dass es irgendwie funktioniert.
Das finde ich schon crazy irgendwie, weil, sorry, aber das ist jetzt Staffel 5, ne?
Ja.
Und also die werden ja jetzt nicht, ich denke mal, die meisten von denen, die haben es auch schon mal vorher gesehen und die wissen wahrscheinlich auch, dass es jetzt nicht alles in die Brüche gehen wird, wenn die da zum Beispiel auch so ein Knutspiel da im Pool machen, was sich da Fiona oder so ausgedacht hat, wo dann auch manche so, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so eine gute Idee war. Ja, was sollen sie denn zeigen den ganzen Tag, dass sie da liegt und irgendwie alle so Yoga machen und so irgendwelche Atemübungen, das will ja auch keiner sehen. Also ich fand wirklich so die letzten beiden Folgen waren halt die spannendsten und am Anfang war ich so ein bisschen, habe ich echt so überlegt, ob ich überhaupt weiterschaue, weil es echt ein bisschen so langsam alles gestartet ist und mir das alles zu krass so Nessie und so ein bisschen zu verklärt alles gewirkt hat.
Aber ich glaube, die Entwicklung der Staffel funktioniert, glaube ich, nur so, wenn du zuerst alle etablierst als die übelsten Nessie-Freaks und dann gibt es langsam Brüche und dann splittet sich die Gruppe und so weiter. Also ich glaube, dass es ein normaler, also eine normale Dramaturgie ist quasi für die Staffel und glaube ich, dass es nur jetzt so knallen konnte, weil die ersten paar Folgen so waren. Ich stimme dir zu, aber würde trotzdem sagen, dass ich glaube, dass so ein bisschen mehr betont wird im Casting hinter den Kulissen und so weiter, weil man bestimmt ja auch sieht anhand des Feedbacks, glaube ich, dass, und das bemerke ich jetzt auch schon so in meinem queeren Umfeld, also ich habe ja die erste Folge mit, glaube ich, 5, 6 lesbischen Frauen geschaut so. Und da sind echt viele davon so, dass sie das Konzept an sich halt so hinterfragen. So das macht ja gar keinen Sinn und so. Und wenn ich da teilnehmen würde, warum sollte ich da die Princess so? Das wird halt so hinterfragt. Ich glaube, deswegen sagen die, nee, es funktioniert halt nur so. Also wir können keinen Princess Charming, also quasi Charming Girls machen. So, das zieht nicht, weil Charming Boys schon nicht gezogen hat. Wir wollen weiterhin an diesem künstlichen Setting festhalten und dann müssen wir auf Teufel komm raus eine Influencerin dahinsetzen, weil die wird noch mehr angehimmelt von allen, ne, eine bekannte Person, plus die muss aussehen wie die Disney Princess schlechthin quasi und wir müssen sie dann auch in jeder einzelnen Szene so inszenieren und wir müssen hinter den Kulissen klar machen, ey, es geht hier darum, die eine da zu bekommen und nicht irgendjemand anderes. Und ich glaube, klappt bei einigen besser, bei anderen schlechter und bei so Leuten wie jetzt hier, ne, die da eben da rumsaßen und da diese Diskussionen angefangen haben, bei denen klappt es halt sehr gut, dass die da drauf angerichtet worden sind. Es geht nur um die eine. Und wer was anderes macht, der begeht quasi so einen Regelbruch quasi.
Ja, genau. Das ist irgendwie so, wie so, ja, du verrätst sie jetzt oder so. Und was ja dann noch geiler ist, wo ich auch so war, ja, natürlich, ist ja dann, dass Nessie, also, was ist denn da los? Was ist denn mit Nessie los? Ich finde sie irgendwie ein bisschen Delulu. Also, ich dachte am Anfang so, okay, sie ist auf jeden Fall, ich checke, wieso man so ein bisschen sie so anhimmelt, vor allem, wenn sie natürlich auch so eine bekannte Figur auch ist. Fand sie auch ganz gut. Und dann ging es so weiter und dachte so, oh, sie ist schon krass so awkward irgendwie. Weil sie ja auch einfach noch nie gedatet hat. Und dann dachte ich so, ja, ich weiß nicht, ob sie das alles so ein bisschen bremst, weil dann vieles auch so, die Gespräche auf den Dates, gerade bei den ersten Dates, fand ich echt, oh, also es ist ja eh schon schwer, da so durchzukommen. Aber wenn dann wirklich so drei Leute da sitzen und nicht mal die Hauptperson der Sendung quasi so ein bisschen das so überbrücken kann durch irgendwas, sondern dann so, ja und? Ja, wie geht's euch? Also es ist halt so, keine Ahnung, ich finde es irgendwie dann so ein bisschen schwer. Und dann ging es ja jetzt aber weiter, wo dann eben auch rauskam, dass da, das hat sie ja selber gesagt, dass sie Angst hat, wenn sie nicht da ist, was sie ja meistens nicht ist, dass da im Pool irgendwelche Partys ohne sie stattfinden. Wo ich schon so dachte, ja, das wird passieren. Da wirst du keine Angst haben. Das findet gerade schon statt, während du da irgendwie Picknick hast mit deiner Schwester oder wer da war. Und dass sie dann aber auch wirklich, wenn sie da sowas gesagt bekommt, dann so ernsthaft sagt, ja, ja, okay, also, naja, würde ich jetzt schon so sagen, dass du mit meinen Gefühlen gespielt hast. Und da so eingeschnappt ist. Also das fand ich irgendwie, weiß ich nicht, überraschend so, dass sie dann da doch so, weiß ja nicht, ob das dann so ein Ego-Ding ist, weil man kann ja jetzt nicht ernsthaft davon, ja, so also enttäuscht, ja, aber jetzt nicht verletzt sein, dass sie schon so dachte, oh mein Gott, Chantal ist the one, weil sie hatte ja ein Date mit dir, wo sie dann so festgestellt hat, die finde ich eigentlich auch ganz gut. Und dann sie dann auch so zu umarmen und ihr so ein schlechtes Gefühl zu geben, wie so eine Mutter, weiß ich nicht.
Also die Frau, die gerade eine Nacht mit der anderen verbracht hat und die irgendwie geküsst hat, ne, die sagt das zu Chantal auch.
Also, ja, genau.
Das ist halt so witzig.
Das, also, das war schon so ein bisschen, also es hätte auch ganz gut zu so einer Bachelor-Staffel gepasst, wenn da irgendwie sowas in der Art vorgefallen wäre, dass der Typ dann so sagt, ja, aber du gehst jetzt, gehst du dann noch feiern, wenn du in einer Beziehung bist? Weil das finde ich ein bisschen unnötig. Und so ist Nessie, wo ich so denke.
Ja. Ja, sie hat natürlich eine Szene, ne, wo sie gesagt hat, also
hat gesagt,
wenn wir zusammen sind, dann gehe ich auch nicht feiern, weil was will ich mit den anderen?
Ja, warum? Also, wo ich auch so dachte, gehst du nicht irgendwie wenigstens nur so mit Freundinnen aus? Oder was meinst du jetzt damit? Geht es immer nur ums Flirten? Also, das ist irgendwie alles schon so ein bisschen, ja, so kleines bisschen besitzergreifend vielleicht. Und dann eben dieses Gespräch da mit Chantal und Alia, da dachte ich echt so, was ist denn mit ihr? Und dann hat man ja auch schon in der Vorschau gesehen, dass sie ja anscheinend auf der Party, wo alle dabei sind, dann wieder mit ihrer Herzensdame Lotti rumknutscht. Also kann ich mir vorstellen, dass sie das wieder war. Und alle dann so, küssen die sich da gerade? Und ich auch so denke, ja cool, also wenn du es machst, dann ist es okay, weil du bist ja die Princess. Aber die anderen, die dürfen nicht aus Spaß irgendwie da im Pool. Da hat sie ja auch ganz erschrocken geschaut. Okay, ja. Fand sie ja auch nicht so toll.
Ja, auch da glaube ich, dass auch ihr halt eingetrichtert wird, du bist die Princess, du bist unerreichbar, du bist die, die im Mittelpunkt steht, alle müssen dich anhimmeln. Und in dem Mindset ist es natürlich dann, wenn du da irgendwann das auch dir selber glaubst, so, dann wird es natürlich schwer, das zu akzeptieren, dass die Leute untereinander was haben. Und ich glaube leider, dass sie halt auch ein bisschen oberflächlich ist, so.
Ja,
und
am Ende
halt
bleiben wahrscheinlich wirklich nur die Blonden übrig.
Naja, ich meine, Shanti, glaube ich, hätte sie schon auch drin behalten. Bei ihr ist natürlich noch die Tatsache, stimmt. Ja, so ein bisschen Öffentlichkeit, ne, mit hier Köln 50667 und irgendwie auch, passt mir auch ins optische Bild irgendwie rein. Also, weiß ich nicht. Ich finde das auch so ein bisschen vorhersehbar sozusagen, wie sie entscheidet und wie sie tickt, leider.
Aber ja, und ich glaube, es spielt auch mit rein, dass sie eben wirklich nur vorher mit Ina zusammen war oder verheiratet war ja sogar oder so, ne? Und dass sie jetzt, also ich glaube nicht, dass es für viele, die da mitmachen, so ein großes Ding ist, wenn man so aus Fun jemanden küsst. Aber weil sie ja, glaube ich, nie so dieses richtige Dating gemacht hat, ist es, glaube ich, für sie so was richtig so, was? Wie geht das denn? Und jetzt Lotti, jetzt war ich nicht mal mehr die letzte Frau, die sie geküsst hat. Das ist irgendwie alles so ein bisschen so, ja, so eine Teenager-Sicht, finde ich, dass man dann so denkt, oh mein Gott, wie konnte er das tun oder wie konnte sie das tun? So kommt es ein bisschen rüber.
Ja, und dann gibt's noch Caro, die, nachdem dieses ganze Drama passiert ist, dann sie auch zur Seite genommen hat und gemeint hat, was wir ja auch schon davor. Also überhaupt, ne, muss man. Oh, mein Kugelschreiber ist mir hier aus dem Auge gefallen.
Aus dem Auge.
Davor muss man sagen, war das Ganze natürlich auch sehr gut inszeniert, ne, weil man quasi das Unheil herannahen gesehen hat an Nessie, weil, ne, es war ja schon lang klar, ne, es war ja am Abend diese ja. Zeremonie und schon am Nachmittag haben das die beiden, Shanti und Alia, ja, den anderen gesagt und irgendwie sich auch schon den ganzen Tag geküsst und sich in den Arm gelegen und so. Und dann gibt's noch O-Töne von Nessie, wie sie dann irgendwie sagt, ja, ich freue mich heute besonders auf Chantal, weil wir hatten ja echt ein gutes Date und so, und das ist halt geil, ne? Es war halt einfach dann auch gut gemacht. Ja, und dann, nachdem das ganze Drama passiert ist, kommt eben Caro noch und sagt, also ich wollte eigentlich auch mit dir reden, aber jetzt wurde es hier noch ganz schön emotional, Mann. Aber ja, ich wollte dir sagen, dass ich mich quasi als noch sehr junge Frau, irgendwie Studentin, nicht an der Seite von einer Mutter sehe. Und deswegen würde sie das Format gerne verlassen. Und da war Nessie aber sehr verständnisvoll.
Ja gut, was soll sie da auch sagen? Ich glaube nicht, dass Caro jetzt so generell in ihrem schon so auf ihrer Liste stand, wo sie dachte, oder die finde ich aber gut oder da habe ich schon Interesse. Es kam jetzt nicht so rüber. Und ich finde es auch lustig, dass Fiona ja auch immer noch dabei ist und ja auch ein recht auffälliger Charakter immer noch ist. Und die ja aber in der ersten Folge da erzählt hat, dass er die andere, die da auch dabei ist, ihre Ex-Freundin ja auch ein Kind hat. Und das Kind war auch so ein bisschen der Grund, weshalb es dann nicht so geklappt hat.
Aber das war doch das Kind, was immer im Bett gelegen hat, oder?
Weiß ich nicht mehr genau, aber sie doch, hat es so gesagt. Schlecht ausgedrückt, dass auch, ja, das geht ja, man kann ja dann auch nicht immer so spontan irgendwie was machen und ja, also.
Aber ich habe das so verstanden,
das Kind ist immer da oder so, hat sie dann gesagt.
Ja, aber das Kind ist immer, weil das immer im Bett rumliegt, das hat sie gesagt bei ihr damals so. Das war echt irgendwie schwierig und sie hat dann aber auch danach gesagt, sie steht auf Mummies.
Ja gut, aber da muss man dann sich auch mal entscheiden, muss ich sagen. Ja,
wie gesagt, ich glaube, es war das eine Kind von hier Dory oder wie die heißt.
Ja, ja, die auch immer gerne immer alles ausdiskutiert, warum auch immer.
Und alle anderen Kinder sagen, okay, ich glaube, nur das war das Problemkind.
Ja, gut. Dann wünsche ich dem Kind viel Spaß, wenn es das in ein paar Jahren irgendwie mal hört, wie von ihm gesprochen wurde. Sorry.
Jawohl, genau. Nächste Woche geht's dann auch mal zur Sache, hat man schon gesehen in der Vorschau. Und ja, das war Princess Charming, wie gesagt, zwei aufregende Folgen haben wir hinter uns. Natalie hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass da einiges los ist. Deswegen, hier nochmal die Besprechung dazu. Ja, jetzt gehen wir rüber in die ARD-Mediathek, wo wir demnächst häufiger sind, denn Ende September kommen ja die Werwölfe, ne? Darf man nicht vergessen. Aber jetzt erstmal die große Kübelböck-Doku, eure Lana Kaiser. Ja, das ist jetzt das ist sowohl ein Problem in Anführungsstrichen innerhalb der Doku als auch jetzt in der Besprechung nicht so leicht, weil tatsächlich ist es ja so, dass einfach, es spielt ja auch eine Rolle, so diese Transition. Also und viele Personen haben Lana Kaiser nie kennengelernt sozusagen und das war ja auch jetzt gar nicht so auch groß in den Medien, ne, dass Lana Kaiser diese Transition gemacht hat und quasi nicht mehr Daniel Kübelböck genannt werden wollte. Ich würde sagen, wir versuchen uns Mühe zu geben mit Lana Kaiser, weil das ja der Wunsch war. Und aber wie gesagt, es ist halt, ne, für uns, die auch mit Daniel Kübelböck aufgewachsen sind, plus die Hälfte der Protas, die halt sagen, wir waren mit Daniel befreundet und dann hatten wir quasi keinen Kontakt mehr und dann irgendwann später haben wir dann auch quasi.
In den ersten beiden Folgen ist echt kaum halt, dass jemand Lana sagt.
Ja, genau, es sind drei Folgen und es geht so, ja, quer durch seine Karriere oder durch ihre Karriere, Lana Kaisers Karriere, von den Anfängen bei DSDS. Das geht eigentlich quasi mit dem Casting los und mit dem Berühmtwerden und dann wird quasi in der ersten Folge immer wieder so ein bisschen hin und her geschnitten zwischen seiner oder zwischen ihrer Kindheit und zwischen Lanas Bekanntwerden. Folge 2, da geht es dann sehr stark so, also ums Dschungelcamp zum Beispiel auch, ne? Und so ein bisschen, wie das Ganze sich dann so geturnt hat, so was Lana dann danach gemacht hat, von wegen, sie wurde selbstbewusster und hat sich so ein bisschen, hat so ein bisschen einen Imagewechsel auch versucht. Und Folge 3 ist dann im Prinzip so alles, was dann darauf hinausläuft, dass ja es dann am Ende diese Kreuzfahrt gab und dann dementsprechend auch das Verschwinden und ja, alles, was bis dahin quasi dahin geführt hat. Also Lana Kaiser war dann irgendwann an so einer Schauspielschule in Berlin und hatte dann auch einen Boyfriend und so, und der kommt auch in der Doku vor und so. Und diese Geschichte wird dann in Folge 3 erzählt. Ja, ich wusste schon seit einiger Zeit, dass es diesen Film oder diese Doku geben wird, weil jetzt auch am Donnerstag ein Pop-Secret-Film über das Thema erscheint. Mit einem leicht anderen Twist übrigens, dass Lana Kaiser damals 2014 beim deutschen ESC-Vorentscheid teilgenommen hat.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Ja, nicht genommen wurde, obviously. 2014, dasselbe Jahr, in dem Conchita Wurst gewonnen hat. So, ne? Also pikanterweise dann genau in dem Jahr, wo vielleicht sogar eine Möglichkeit gewesen wäre, dass so ein Act, wie Lana ihn vielleicht auch hätte bringen können, dann gewonnen hat.
Ja, schade.
Ja, genau. Und ja, also da, das kann man auch bei Pop Secret schauen. Ansonsten, ja, zur Doku. Nathalie, wie hat es dir gefallen?
Also mir hat es sehr gut gefallen, weil da auch mega viele Sachen dabei waren, von denen ich keine Ahnung hatte. Eben auch gerade in der ersten Folge sind ja super viele Ausschnitte, nicht nur von DSDS, sondern eigentlich noch viel mehr so ganz viele Talkshow-Auftritte, die ich einfach nicht kannte oder gesehen habe, weil ich einfach zu klein dafür war und das dann eben nur die Motto-Shows so gesehen habe und noch so halbwegs im Kopf hatte. Aber diese Auftritte da bei Kerner und bei Lanz ja dann später, genau, mit Barbara Schöneberger, bei Stern-TV ja auch super oft.
Ja.
Das, also ich wusste das gar nicht, auch wie riesig da auch dieses ganze, die ganze Medienberichterstattung war und was da für ein riesiges Ding draus gemacht wird. Es war auch ein ganz komisches Gefühl, diesmal oder so nach längerer Zeit mal wieder die Worte Paradiesvogel und schrill und schräg zu hören. Das war irgendwie so, keine Ahnung, das war irgendwie mal so normal, dass das überall verwendet wurde. Da waren ja dann auch so Tough-Beiträge nochmal, die noch nicht so alt waren, will ich mal sagen. Wo das dann auch so, ja, und bekannt als Paradiesvogel und schrille Outfits, wo man dann so denkt, das ist irgendwie ganz unangenehm, das jetzt zu hören. Und das wird aber alles sehr gut eingeordnet, finde ich. Und ich mochte auch die Leute, die da gesprochen haben, weil jeder so zu unterschiedlichen Seiten quasi was zu sagen hatte. Und zum Beispiel Riccardo Simonetti wird ja auch interviewt und der sagt dann eben auch so, ja, allein dieses Wort schrill, das ist einfach so total verpönt eigentlich, auch so in der Community, damit so jemanden zu beschreiben, weil das einfach so allgegenwärtig war, so gerade in den 2000ern, dass so jeder, der irgendwie nicht so stereotyp irgendwie aussah, als das bezeichnet wurde. Und ja, das fand ich echt, echt spannend. Aber hattest du von manchen Sachen da noch irgendwas im Kopf? Weil du bist ja jetzt auch nicht so viel älter als ich.
Also von der Berichterstattung drumherum nicht so viel, von den DSDS-Auftritten würde ich sagen erstaunlich viel. Also, also da war wirklich so, ah ja, stimmt, das war ja der Auftritt und so. Also wirklich, da waren einige Momente dabei, die ich dann irgendwie sofort wieder parat hatte. Auch so von, ich glaube auch diese ganzen Tour-Auftritte und so, da habe ich irgendwie auch viele Bilder noch so vor Augen. Echt? Also wie sie da irgendwie auf dem Boden rumrutscht und so und auf den Knien und so und da immer diese Moves mit, wie sie dann so ins Publikum greift und so. Das habe ich irgendwie, da habe ich, glaube ich, irgendwie einiges noch mitverfolgt auch so aus den ganzen Berichten. Aber die Auftritte in den Talkshows und so, die kannte ich jetzt auch nicht unbedingt, ne, auch mit diesem Iconic-Zitat bei Schöneberger, ich fühle mich nicht männlich, ich fühle mich nicht weiblich, ich fühle mich gut.
Gut, aber was für ein geiles Zitat, oder ich finde das so krass, dass das einfach, also es wird ja auch zu der Zeit gewesen sein, so die meisten Sachen aus den ersten Episoden, die sind ja wirklich aus so 2 Jahren, also so 17 bis 18, 19 ungefähr. Und dann sitzt sie da in diesen ganzen Talkshows auch mit so halt älteren Leuten. So. Also, ne, du bist ja quasi so ein Teenager noch. Und machst das dann irgendwie so souverän? Das fand ich, also das hatte ich wirklich null
ich find
im
auch
Kopf wieder geredet.
Die wirkt auch null wie 17, 18, 19, oder?
Nee, also, überhaupt nicht.
Ich habe auch nie irgendwie. Also habe ich gar nicht mehr so präsent, dass die so jung war damals. Also das war
für
mich immer.
Ja, weil man selber halt ein Kind war und dann jeder, der so ein bisschen älter war, der war direkt so, ja krass, die sind erwachsen und die können irgendwie im Fernsehen irgendwas machen.
Ja. Und also erste Folge holt einen natürlich dann sehr ab, wenn man das irgendwie noch so nostalgisch irgendwie in Erinnerung hat. Mhm. Und ja, man dann eben so, und ich finde, das ist ja das, was die Doku will, so ein bisschen zu zeigen, Lana Kaiser war im Prinzip kam zu früh für die Welt, so, ne? Also, weil da geht es um Themen, die heute sehr präsent sind und wie sie die auch quasi rübergebracht hat, wie selbstbewusst sie eben auch in solchen Interviews dann auch verteidigt hat, sage ich jetzt mal, oder wie selbstverständlich die so Crop-Tops und sowas getragen hat, so auf der Bühne und so. Das ist einfach, das könnte man heute ohne Probleme, könnte man heute diese Outfits und so weiter tragen und wäre das so einigermaßen normal mittlerweile zum Glück. So, aber damals war das einfach überhaupt noch nicht normal und da gab es dann eben die entsprechenden Berichte und dann, ne, da gab es ja auch dann diese Berichte, wo dann irgendwelche Psychologen sich dann da irgendwie geäußert haben, von wegen schwerwiegende Persönlichkeitsstörungen und so weiter. Das war schon heftig.
Ja, das fand ich auch richtig schlimm, wie da einfach, keine Ahnung, wer das war, aber einfach so ein Mann, der anscheinend behauptet hat, er hätte da irgendwie Ahnung auf irgendeinem Gebiet und da war dann irgendwie das Zitat, das ist nicht normal und so verhält man sich nur, wenn man ein Kind ist. Also, dann haben die da so reingeschnitten in diesem Bericht, wie einfach Lana Kaiser da so auf der Bühne steht und halt einfach so performt, weil sie halt immer performt hat, als hänge ihr Leben davon ab. Also es war schon so. Das war dann das Schlimme, in Anführungszeichen. Aber ja, also allein auch die ganzen, wie so die Anfänge des Internets damals schon so weit waren, dass quasi in Foren sich dann so Leute zusammengesucht haben, die da sich ja dann auch Tickets gekauft haben zu dieser Tour, nur um dann da irgendwie zu buhen. Das ist auch völlig absurd.
Ja, voll. Und es ist ein bisschen, also ich finde generell lässt die Doku so ein bisschen was zu wünschen übrig, was so die Gestaltung angeht, da kann man aber drüber hinwegsehen, das war für mich jetzt auch kein riesiges Problem, das ist einfach so ein bisschen, wo man sich denkt, hä, warum habt ihr euch da nicht ein bisschen mehr Mühe gegeben, ne? dass da irgendwie so Bilderrahmen irgendwie ständig abgefilmt werden und sowas. Und
das meinst du.
Ja, keine Ahnung, es sind einfach so ein bisschen billige Mittel, um so ein paar Sachen zu bebildern, einfach. Bei so einer Doku, die jetzt, wo ich auch schon weiß, dass die schon lange fertig ist eigentlich und rumliegt, dass man dann da nicht sich noch ein bisschen mehr Mühe gibt bei solchen Bildern, die ja auch einfach zu filmen sind, keine Ahnung. Auf jeden Fall hätte man sich da ein bisschen mehr wünschen können. Plus, natürlich ist es eine O-Ton-Doku, heißt, es gibt keinen Sprecher oder so, aber ich finde, an manchen Stellen vermisst man dann doch so ein bisschen Tiefe noch, die man quasi auch so schwer reinbekommt, weil man auf einzelne Aussagen teilweise nicht richtig reagieren kann. Ne? Also zum Beispiel der Vater von Lana Kaiser macht ja auch mit zum Beispiel. Und das ist schon auch eine Person, wo man manchmal so denkt, ja, weiß ich jetzt nicht, warum, ob ich da jetzt so zustimmen würde oder so, oder ob das auch so stimmt alles.
Also es ist, ja, man muss irgendwie so ein bisschen damit zurechtkommen, dass manches so ein bisschen unkommentiert gelassen wird dadurch, sondern dass dann eben wirklich die Leute nur so sagen, was so ihr Gefühl dazu war oder so ihre Gedanken. Und es wird ja auch öfter dieses Hörbuch eingespielt.
Auch iconic.
Von dem, ja, von der quasi biografiemäßigen, ja, also keine Ahnung, ich wusste auch nicht genau, was da so drin steht in diesem Buch. Und da kommt ja auch die Mutter vor, die ja auch mega gewalttätig und so war. Und dann eben, ja, man hat dann quasi aus der Familie nur den Vater, aber da denkt man sich dann auch schon so, ja, okay, also der war halt der Manager und war dann eben der, fast so der Einzige, glaube ich, aus der Familie, auch von den ganzen Geschwistern, die scheinen, glaube ich, auch keine große Rolle gespielt haben, der dann halt da den Kontakt hatte. Aber ja, man hat an manchen Stellen ein bisschen das Gefühl, dass man nicht so ganz alles erfährt, was ja auch klar ist, weil natürlich wird sich der Günther Kübelböck jetzt nicht dahinsetzen und irgendwie sagen, ja, war schon alles irgendwie, ja, hätte ich ein bisschen anders machen können oder irgendwie so. Und dann später hatte ich das Gefühl, dass da dies ganz krass in der dritten Folge, wo es um die Schauspielschule geht, weil, ja, da wird ja dann oft gesagt, ja, es gab dann so einen krassen Bruch, wo es so eine Wesensänderung auch gab von Lana und wo sie auch viel, ja, wo man vieles gar nicht mehr so nachvollziehen konnte. Und da ging es auch ganz kurz dann um die Schule, also Schauspielschule, und dass Lana selbst gesagt hat, dass sie Leute da raus haben wollen und irgendwie gemobbt haben. Und dann wird aber nicht, also es gibt auch nur eine Frau, die auch zu der Zeit da studiert hat, die dann da redet. Und ich denke mir dann so, im nächsten Moment wird dann davon geredet, dass es anscheinend an der Schule kurz vor diesem Abschlussstück, was es da immer gibt in dem Jahrgang, denke ich mal, dass es dann so einen Sabotageakt gab und angeblich Lana da ganz viele Kostüme zerschnitten hat und irgendwie Saft über irgendwelche Technik gekippt hat. Und dann denke ich mir so, okay, jetzt könnte man ja irgendwie versuchen, so eine Brücke zu schlagen zu diesen Anschuldigungen, die sie gemacht hat oder was sie da so geäußert hat und warum es ihr vielleicht auch da dann schlechter ging oder so, zu so einem Verhalten irgendwie oder diese, ja, keine Ahnung, dieser Ausraster, der dann da gewesen sein soll. Das war irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, ja, alle waren dann so, ja, keiner kann sich das erklären und die aus der Schauspielschule sagt ja dann so, ja, ich dachte dann, das kann ja nur eine Psychose sein, weil ich kann mir das nicht vorstellen, dass man das plötzlich das Verhalten sich von jemandem so ändert. Und da dachte ich dann auch so, ja, hätte man da nicht mal noch so ein bisschen mehr reingehen können? Oder war das halt dann nicht der Anspruch, weil sie dann so festgestellt haben, ja, wir können es halt, also das ist alles, was wir dazu sagen können. Und die Schauspielschule hat es halt damals, meinte halt damals, das stimmt nicht und da ist nichts vorgefallen. Niemand wurde gemobbt und dabei belassen wir es. Ja, weiß ich nicht, es war irgendwie so ein bisschen, hat mir irgendwie ein bisschen was gefehlt.
Ja, es wird halt viel so im Raum stehen gelassen und ja. Es gäbe auf jeden Fall die Möglichkeit, an gewissen Punkten noch tiefer reinzugehen. Ich finde auch, überhaupt so ein paar Talking Heads habe ich mich am Anfang gewundert, warum die dabei sind, ne? Ob die quasi einfach nur so qua Prominenz da drin sitzen müssen. Also Riccardo Simonetti hat sich dann mir irgendwann erklärt, weil ich finde, es gibt wenige, die das so verständlich teilweise erklären können und auch,
ja,
so,
ich auch mega gut.
So empathisch teilweise. Also ja. ich habe immer das Gefühl, er kann auch schon immer beide Seiten irgendwo nachvollziehen, so, aber ja. Und hat auch sehr viel Geduld beim Erklären von so Sachverhalten, die eigentlich schon lange auch normal sind, wie du schon gesagt hast. Thema, ja. Genau, Thema Paradiesvogel, Thema, aber er irgendwie schafft es einfach sehr gut zu erklären. Dann am Anfang Lucy Diakovska dabei, erklärt sie dann irgendwann auch, ne, weil zur selben Zeit Popstars war und sie ist ja eigentlich auch ein bisschen dafür da, auch, ne, auch sie ist ja Teil LGBTQ Community und wurde zu einer ähnlichen Zeit berühmt in einem ähnlichen Hype-Level quasi, erklärt sich dann auch irgendwann. Olivia Jones dauert sehr lange, bis man es nachvollziehen kann, weil Olivia dann irgendwann sagt, dass sie halt ein sehr enger Freund oder Freundin war von Lana Kaiser, seit sie beide bei Big Brother teilgenommen haben.
Ja! Und, da war ich wieder dabei mit den Gedanken.
Ja, spannende Insights auf jeden Fall. Ich glaube, das, was ja auch so ein bisschen die Runde gemacht hat, ist, dass da zum ersten Mal diese Sprachnachricht auch vorkommt in der Doku. Ne? Also,
vor allem ist das auch die quasi so die erste Sekunde quasi. Ja. Also es startet, dann sieht man diesen Disclaimer, dass eben die Pronomen unterschiedlich verwendet werden und der Name. Und dann auf einmal geht diese Voice-Memo los. Also ich war direkt so, es war schon ein bisschen merkwürdig, so das Gefühl.
Ja, ja. Also die wurde ja auch überall in alle Trailer reingepackt, so, und ich glaube, es war auch die richtige Entscheidung, weil man damit natürlich auch erstens schockt und zweitens auch ein Interesse herstellt, da reinzugucken. Also und vor allem auch, das ist ja mittlerweile so eins der Boulevardthemen und so ein Thema auch, worüber ja dann auch viele Gags gemacht werden und auch irgendwie so ja sehr 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 boulevardesk eben auch dann berichtet wird, von wegen, ja, lebt sie als XY weiter in Norwegen und bla bla bla. Dass dahinter aber diese Geschichte steckt, so, das, glaube ich, haben die meisten mittlerweile irgendwie vergessen, und damit dann einzusteigen, ja, mit dieser Sache und gleich eigentlich so einen Schlag in die Magengrube quasi zu versetzen, das ist schon, glaube ich, schlau gewesen und hat mich auch gecatcht auf jeden Fall.
Ja, also ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, das zu schauen, weil es dauert doch nicht so lang und die Aufteilung ist auch ganz gut, um so an so zwei Tagen vielleicht mal abends zu schauen.
Ja, dann geht in die ARD-Mediathek und guckt auch das dazugehörige Pop-Secret-Stories-Video, da gibt es auch eine Lana Kaiser-Story und schaut ansonsten vielleicht noch ganz kurz mit uns in die News, denn da gibt es News zum ESC. Da steht nämlich jetzt fest, dass Wien der Ausrichtungsort für den ESC 2026 ist. Das ist keine große Überraschung bestimmt, aber das ist jetzt sicher. Eine Halle mit mindestens 10.000 Plätzen ist damit, also das ist quasi erfüllt. Ne? Das ist ja die Voraussetzung der IBU. Und das hat Wien anscheinend. Also es wurde ein bisschen diskutiert über das neue Logo. Hast du das auch gesehen? Dieses,
was oh ja ganz mein anders Gott, ja. jetzt so wirkt. Das ja. war das, ja, das hatte ich, also das habe ich so oft gesehen, diese Schrift mittlerweile. Weil sobald das, also als es rauskam, so alle ESC-Leute haben sich einfach mega aufgeregt darüber, was ich auch verstehen kann, weil es wirklich das hässlichste Logo, was es, glaube ich, jemals gab. Also ich verstehe nichts daran irgendwie. Ich habe zwar keine Ahnung davon, aber ja, man weiß ja, dass da einfach ein Team dahinter ist, was dann darüber schaut und wo man dann sagt, ja, das ist jetzt das, was wir nehmen. Und ich check irgendwie nicht, oh mein Gott, es fängt gerade mega an zu gewittern. ich check irgendwie nicht, warum da die Buchstaben einmal groß und dann wieder klein und dann irgendwie die Font ist auch so hässlich und sieht so ein bisschen so, ich weiß nicht, irgendwie so ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber halt nicht so cool retro, sondern sieht irgendwie ein bisschen aus wie so 2011 oder so, wo man so denkt, nee, ist jetzt, da kann man noch nicht nostalgisch werden.
Nee, nicht wirklich. Dann noch eine Meldung von ProSieben, von Timon Krause, dem Mentalisten. Der bekommt nämlich eine neue Show, und zwar heißt sie Ich durchschaue jeden. Und das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Eine Show eines großen Mentalisten bei ProSieben.
Okay.
Ja. Also, ja, weil hier ja auch dann steht dabei, Promis eben quasi auf die Bühne geholt werden und dann zaubert Timon Krause mit und gegen die und die Promis müssen dann irgendwie erraten, wie das alles funktioniert und so. Irgendwie so, glaube ich, soll das gehen. Und ja, wir werden natürlich zurückerinnert, auch hier wieder so ein bisschen in die nostalgischen späten Nullerjahre, 2008, ja, 2009. The Next Uri Geller natürlich weckt das so ein paar Erinnerungen und
Ich dachte, wir versuchen mal wieder mit den Aliens zu kontaktieren. Ja,
das große Alien-Experiment.
Ja.
Ja, oder, ja, ich, also das ist eigentlich der nächste Step, ne? Verpasste Chance, dass man sagt, the next Timon Krause und dass man wieder so einen Wettbewerb macht. Also da frage ich mich ja wirklich, ich finde, das ist auch eine Show, die absolut abgekultet wird. Warum gibt es da nicht mal eine Fortsetzung davon? Ne? Also The Next Uri Geller könnte man ja echt zurückholen mit einem deutschen Mentalisten, mit ihm vor allem. Oder halt auch mit Uri selber, der wäre dafür bestimmt auch nochmal zu haben. Und also ich meine, das könntest du ja ohne Probleme so machen. Also ich meine, klar hast du, aber das hast du damals auch schon, dass quasi auf, am nächsten Tag quasi Trick entlarvt bei Uri Geller, dass man dann irgendwie gesehen hat, wie Vincent Raven quasi da den Raben bewogen hat, das und das zu machen. Aber wäre mir wurscht. Also gibt halt dafür dann einfach mehr TikTok-Videos über das Thema. Also lass doch einfach machen. Oder nimm bessere Magier.
Ja, mach doch mal.
Ja, ich werde
also
dabei.
Also du.
Ja. Ja, ich setze mich mal ran. Oder wir setzen Stefan Raab ran. Vielleicht kann der ja auch für RTL was machen.
Unbedingt. Also der Mann, was der anfasst, das wird zu Gold.
Zu Gold,
das haben wir,
ne,
jetzt auch gesehen in den letzten 2 Jahren. Oder einem Jahr.
Es kommt mir vor wie 2. Es ist aber
ja,
nur 1,
ehrlich gesagt schon.
Ich glaube, ziemlich genau vor einem Jahr war das Comeback, oder? War das nicht irgendwie September auch?
Ich glaube, ja. Ja, da war es schon ein bisschen kälter.
Ja.
Meine ich.
Ja, seitdem ist viel passiert. Also, denn sie wissen, nee, Quatsch, nicht, denn sie wissen nicht, was passiert, sondern
denn sie wissen nicht, was passiert.
Du stießt
ja,
mir.
Ey, das ja. Endet ja am Ende des Jahres. Das ist ja, also nee, aber mit Gottschalk.
Ja.
Das ist ja auch schlimm in meiner
aber,
Welt.
Aber bald
das
dann
ist
halt
auch
mit
so ein Random-Format, was ich liebe.
Wer glaubst du wird, also das wird doch bestimmt weitergehen, oder?
Ja, auf jeden Fall, aber ich frage mich, wen die da ersetzen.
Ja.
Also mit wem die das ersetzen.
Wir wissen beide, wen sie nehmen werden. Ich glaube schon.
Oh mein Gott. Nee, sag's nicht.
Ich glaube es, also.
Ich habe Angst.
Ich glaube, dass Herr Pocher schon irgendwie auf dem Wunschzettel bestimmt steht. Ich meine, der ist der Rekordgast bestimmt und Jauch, warum auch immer, Nummer 1 Fanboy von Olga Pocher.
Warum auch immer.
Die andere Option ist Evelyn Bodecki, glaube ich, oder?
Ja, Queen. Bitte. Nee, aber die kann ja jetzt auch nicht da jede Woche. Die hat ja auch andere Sachen noch, die sie macht. Hallo, die ist beim Traumschiff und kriegt ihre eigene Reisesendung und so. Die kann ja jetzt nicht noch ständig da bei RTL irgendwo im Studio irgendwelche lustigen Spiele machen. Glaube ich nicht, dass sie da. Oder sie bleiben eben dabei, dass nur noch Barbara und Günther Jauch quasi so das Hauptteam sind und dann eben so wechselnde Leute.
Oder Lambi. Könnte ich mir auch vorstellen.
Naja, weiß ich jetzt nicht. Also wenn, dann hätte ich schon jemanden. Ich fand
Sonja
eigentlich. Zitlo. Ja, die war ja nur einmal oder so dabei. Aber ich fand Sascha irgendwie immer ganz funny, wenn er da mal dabei war. Der ist irgendwie,
ja, aber
das
der
klingt
hat
so
ja,
olmelig, das halt.
Der hat ja nicht die Gravitas.
Aber ich finde den, nee, aber der ist wenigstens irgendwie, weil es geht ja auch darum, dass mal jemand moderieren muss. Und da braucht man ja auch jemand, der das dann mal kann. Und ich finde, der kann ganz gut beides. Und der war auch immer ganz gut in den Spielen, so vom Unterhaltungsfaktor auch, weil der eigentlich auch ganz,
ja,
ganz
aber
lustig
es,
ist.
Es hängt ja schon an dieser Bezeichnung, irgendwie die Show-Dinos machen das und die
das
Show-Giganten.
Ist halt klar,
da bräuchtest du eigentlich schon ein Silbereisen
jetzt auch nicht,
oder einen Pocher oder einen Kai Pflaume oder sowas in die Richtung, eigentlich schon.
Ja, aber eigentlich muss das schon eher so Richtung Rente gehen.
Ja, aber ich glaube,
ja nicht so jemanden wie Oliver Pocher.
Ich glaube, Lambi ist wirklich kein schlechter Guess, leider.
Okay, oder Rainer Kallmund kommt jetzt dahin, weil er nicht mehr in der Jury sitzt bei Credenzler.
Ja, ja.
Oder Rach. Das wäre eigentlich mein Favorite.
Ja.
Der
auch
läuft
möglich.
Auch schon
der
immer
unsympathischste
schon
Juro im deutschen Fernsehen.
Nein, das ist doch nicht unsympathisch.
Ich finde den, also bei Credenzler finde ich fast frech, wie der da manchmal auftritt.
Was?
Ja, weil es auch
ja,
so gekünstelt
ja
ist.
Mit Absicht.
Genau, weil es halt so
ja,
mit Absicht gekünstelt ist. Und es nervt halt so.
Weil er könnte auch einfach sich da normal hinsetzen und dann normal einfach seine Meinung abgeben. Aber nee, der muss immer den großen Rach raushängen lassen.
Ja, aber am besten ist immer, wenn er so tut, als ob, wenn er dann so, ja, also, und man weiß schon so, ja, das ist halt was, was er mega geil findet und da bekommen dann beide Teller 10 Punkte und er kann es überhaupt nicht spielen.
Naja, jedenfalls Stefan Raab. Bei dem Boxkampf, da gab es ja vorher diese Doku quasi, wo dann ganz viele auch so Talking Heads dabei waren. Da war ja Gottschalk dabei. Da war, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob Schöneberger dabei, aber ja auch wäre er famously nicht dabei. Ne? Deswegen ist das auch, glaube ich, auszuschließen, dass er der Neue wird bei, denn sie wissen nicht, was passiert. Dreht sich natürlich auch viel zu wenig um ihn, dass er da das machen
ja,
würde.
Ja, das geht nicht. Nein, ja. Nein, nein, das geht nur mit Bulli, aber sonst mit niemandem.
Oh, anderer Guest übrigens noch Elton für Nachfolger von... Von,
ja, aber Elton macht doch jetzt, die haben doch jetzt auch so ein neues blödes Format.
Genau, das wollte ich ja gerade seit einer halben Stunde vorstellen. Die Unzerquizbaren.
Ja, dann mach's doch.
die Unzerquizbaren.
Ja, genau.
Genau, ab Winter das ultimative Quiz-Battle gegen Stefan Raab und Elton. Es heißt, ein unschlagbares, quiz-erprobtes Duo, 5 wissensstarke Herausforderer und eine beleuchtete Treppe, die über Ruhm und Rückschritt entscheidet.
Ist das dann die Treppe, die auch bei Schlag den Raab immer stand im Studio da hinten?
Also hier steht
wo die
dabei,
eine halbe Stunde immer standen, die Kandidaten.
Hier steht dabei, mutmaßlich jedoch nicht jene Treppe vom Boxkampf.
Okay, ja gut.
Moderiert wird die Sendung von Laura von Tora, Musik kommt von den Heavy Tones. Und ja, Kandidaten mit Wissen, Taktik, Nerven aus Stahl, kann man da irgendwie ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro erreichen. Und ja, man muss irgendwie erst gewisse Sachen machen, bis man dann ins direkte Duell gegen die beiden kommt. Das ist das neue Konzept, das große neue Konzept.
Ganz toll.
Also wirklich, ich finde auch die Ankündigungsbilder so wirklich, Stefan, ja, Elton, so, habt ihr kurz Zeit? Ich würde euch kurz hier, würde mal mit meinem Handy ein Foto
oder
machen.
Oder als hätten die nicht mal zusammen da Fotos gemacht, sondern die hat so jemand zusammen gefotoshoppt
ja,
halt.
Ja.
Weil die halt so, ja, weil die halt eh schon so oft irgendwas zusammen gemacht haben und dann so, ja, hier noch vom Boxkampf, da können wir noch mal irgend so ein Bild nehmen und dann hier Klatsch, Ankündigung. Und so ein, also das ist auch, sieht auch immer alles so gleich aus. Nee, einfach nee.
Ja, nee, also ich bin da auch langsam. Ich meine, es war ja wirklich, man kann ja nicht, man soll ja nicht so vereinfachen, dass man sagt, alles war scheiße, was jetzt Raab innerhalb von diesem Jahr gemacht hat. Weil
kann man aber.
Nee, der ESC-Vorentscheid, okay. Der war nicht so scheiße.
Ja, okay, aber das ist für mich auch was anderes als seine eigenen Shows, wo er quasi mit
Aber da war er auch beteiligt, A und B. Und da war er auch gar nicht nervig so in der Jury. Und B, hat er da wirklich entscheidend, glaube ich, hinter den Kulissen das alles vorangetrieben. Und auch wirklich die Leistung der Heavy Tones und das alles, das hat er, das überwacht er ja alles und so. Das war wirklich krass, ne? Das muss man schon nochmal hervorheben, dass dieser Vorentscheid schon echt gut war.
Ja, der war gut, aber ich denke mir dann so, ich verstehe nicht, wie wenig Kreativität da reinfließt. Es ist ja nicht nur Stefan Raab, da ist ja auch, da werden ja auch andere noch dabei sein, auch wenn er natürlich am Ende das Wort haben wird, was da passiert und so. Aber diese ESC-Show war ja dann auch am Ende, war sie gut, weil er nicht im Mittelpunkt nur war, sondern weil es einfach eine quasi wie eine Casting-Show war. So, die hat gut funktioniert, da waren gute Leute dabei, die waren gut ausgewählt. Aber wenn ich dann selber wieder da bin und sage, hallo, gib mir Geld, ich mache
Chefsache ESC.
Shows. Haha, es wird wieder lustig in Deutschland. Und dann ist die dritte Idee oder die vierte, keine Ahnung, die man dann hat, mit Elton ein Quiz.
Naja, Die erste war, ich mache TV Total nochmal, die zweite war, ich mache Schlag den Raab nochmal und die dritte war jetzt, ich mache ein Quiz mit Elton. Also.
Ja, das ist ja das Problem. Ich verstehe es nicht. Man kann ja auch ein Quiz machen, aber dann ist jetzt auch das Problem mittlerweile, dass jetzt im September oder wann das ist, dass dann auch wieder Joko und Klaas ihr Quiz machen, was halt einfach neu ist und kreativ und die sind da jedes Mal irgendwo an einem anderen Ort und es sieht anders aus und es ist irgendwie gaggig. Und das ist dann das Gegenprogramm, was die sich da ausdenken. Also ich weiß ja nicht, was da dann doch passieren soll, außer halt irgendwas mit einer Treppe. Aber also wenn ich, ich red mich in Rage. Ich
ja, ich meine, wir werden es nicht anschauen, wir werden, es wird nicht wahnsinnig, es steht außer Frage mittlerweile, dass diese Show jetzt schon, die wird kein Erfolg werden in dem Sinne. Die kann vielleicht einigermaßen anständig laufen und niemandem wehtun, aber das wird jetzt nicht das neue Ding sein so. Und alleine das ist halt, nach einem Jahr Raab irgendwie ernüchternd zu wissen, dass jeder Neustart ab jetzt schon unter so einem gewissen Stern steht mittlerweile. Das war's. Buschmann hört auf bei Ninja Warrior. Das wollte ich die ganze Zeit schon sagen.
Oh, okay. Aber weiß man da schon, wer da dann einspringt?
Lambi tatsächlich.
Ein anderer Lambi, alles macht Lambi.
Oder Gottschalk. Nee, weiß man glaube ich noch nicht. Aber der macht es jetzt auch, läuft seit 10 Jahren auch, ne? Ninja Warrior.
Ja, das ist mir auch ein ganz großes Rätsel, Ninja Warrior. Da bin ich, also.
Aber da gibt's so manche Fans, die auch wirklich, ich glaube, das ist auch so eine Familienshow, die viele mit ihren Kindern schauen, und dann springen die Kinder da in der Wohnung rum, dann werden die schnell müde, dann gehen die schnell ins Bett und so. Ich glaube, das wirklich funktioniert eher so.
Na gut, ja, da kann ich nicht mitreden.
Ich bin Studentin und ich bin noch nicht bereit für Kinder.
Exakt. Und die Kinder, die dürfen auch nicht rumspringen. Es wird gesessen.
Und auch nicht mit mir im Bett liegen. So, gut, dann folgt Nathalie unter Nathalie K., folgt mir unter Dennis der Dödel, folgt dem Podcast @Fernsehen für alle. Hinterlasst uns gerne 5 Sterne. Es wartet doch ein schöner September auf uns. Das ist doch so Wahnsinn. Also, wir sind bereit.
September.
Fand, genau. Weeks of Wow. Los Wochos. Also mach's gut und danke an Nathalie erstmal natürlich noch.
Tschüss.
Ja, vielen Dank. Moment, wieso sagst du Tschüss? Du musst ja erstmal Danke sagen, aber jetzt sind wir völlig außer Kontrolle.
Ich bin ganz dankbar und ich verabschiede mich jetzt.
Ja, genau, so. Und ich jetzt auch. Mach's gut. Viel Spaß, bis nächste Woche. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten und wir müssen erstmal noch die Treppe erklimmen, um die Unzerquissbaren zu schlagen. Bis dann.